Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Als Opern- und Theaterkritikerin kennt man Nora Eckert vor allem. Mehrere Bücher dazu gibt es von ihr. Jetzt aber hat die Berliner Publizistin erstmals ein ganz persönliches Buch geschrieben über ein transsexuelles Leben in Berlin. So heißt es im Untertitel von Wie alle nur anders. Nora Eckert ist am Telefon. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, guten Morgen, Herr Scholl.
Um es gleich vorweg zu sagen, Frau Eckert, Ihr Buch ist kein Outing-Buch und es ist auch kein Anklagebuch. Abgesehen von staatlicher Seite hätten Sie so gut wie keine gesellschaftliche Diskriminierung erfahren, weder im Beruf noch von Ihrer Familie, schreiben Sie. Ja, und Sie schildern ein ja doch glückliches transsexuelles Leben. Jetzt sind Sie mittlerweile im Rentenalter. Warum haben Sie dieses Buch aber doch jetzt erst geschrieben?
Ja, das hat etwas mit dem Alter zu tun, denn wenn man irgendwann eine, ja vielleicht die Grenze über 60 dann überschritten hat, blickt man doch dann auf ein Leben zurück, das es kommt noch etwas, aber man blickt vor allem zurück. Man hat sehr, sehr, sehr viele Erinnerungen und so kam es. Ich habe also mich mit der Vergangenheit beschäftigt und habe mich im Grunde gefragt, wie ich wurde, was ich bin. Denn es ist ein ungewöhnliches Leben in jedem Fall. Denn so wie ich, was alles bei mir gelaufen ist, stand es ja nicht fest vorneweg. Das ist nichts, was geplant war. Aber es gab im Grunde drei Gründe, dieses Buch dann doch zu schreiben.
Ihre transsexuelle Biografie, fangen wir mal sozusagen mit dem ersten wesentlichen Schritt an, Frau Eckert, wäre, glaube ich, so nie möglich gewesen, und das Schreiben selber, es wäre so nie möglich gewesen, jenseits von Berlin. Sie sind Ende 1973 in die Stadt gekommen aus Westdeutschland. Es war unser Alain Sanssouci, schreiben Sie an einer Stelle so schön. Was war denn hier so entscheidend anders in Berlin?
Naja, das war eine unheimlich, wie würde man sagen, coole Stimmung, unheimlich relaxed. Die Berlin, Westberlin, also man muss immer sagen, es war das Westberlin. Die Stadt war geteilt. Stimmt. Und war es noch bis 89. Aber es war dieses Lebensgefühl hier, diese Offenheit, dieses Laissez-faire im allgemeinen Umgang. Und ich habe tatsächlich zu keiner Zeit irgendwie hier Probleme empfunden. Hat natürlich auch generell immer etwas mit der Großstadt zu tun. Die Provinz ist halt nun mal engstirniger. Das muss man so sehen. Und gerade dann, wenn es um Menschen geht, die eben anders sind als andere und die auffallen oder aus dem Rahmen fallen. Und die Großstadt, gut, ich hätte vielleicht auch in Köln oder in Hamburg dieses Leben führen können, oder bestimmt. Aber hier in Westberlin war es einfach viel, viel, viel einfacher.
An einer Stelle, da zitieren Sie Brian Ferry, der Berlin als die dekadenteste Stadt Europas damals bezeichnete. Wir gingen zu Romy Haag, das gab es nirgendwo anders. Ja, und genau dort in Romy Haags, heute schon legendärem Travestie-Kabarett, da saßen Sie, Nora Eckert, am Eingang an der Garderobe. Was war das denn für ein Job?
Na, das war ein fantastischer Job. Es war vor allem ein Job, der mir die Möglichkeit bot, mitten in der Trans-Community Westberlins zu sein. Als ich nach Berlin kam, habe ich einen ganz biederen Beruf gehabt, einen schönen Beruf in einer Buchhandlung, in einer großen Buchhandlung. Aber dort, das, was man Geschlechtswechsel nennt, was ja im Grunde aber kein Wechsel ist, weil man lebt ja nur das, was in einem ist. Also man wechselt zwar nach außen hin die Erscheinung, aber man bleibt sich ja sozusagen treu, indem man das lebt, was als Identitätsempfinden heißt. Aber dieses Romy Haag oder dieses Chiromy Haag war ja praktisch dann ein Ort, wo ich mein Leben tatsächlich ändern konnte. Und es war ja ein Leben, das, wie soll ich das sagen, es war schon ein umstürzendes Leben, ein radikaler Bruch.
Und ich meine, dann kamen sie eben vorbei, so diese Musikgrößen wie Brian Ferry oder David Bowie oder Grace Jones, um jetzt nur mal die berühmtesten zu nennen. Meine Güte, Frau Eckert, das klingt ja irgendwie nach rauschhafter Bohème, unser einer, so als Nachgeborener. Das sind ja schon mythische Geschichten, ja, das muss doch toll gewesen sein.
Es war toll, es war eine fantastische Zeit. Also ich hatte dort 4 Jahre gearbeitet, von 76 bis 80. Und wir waren halt eine Innenadresse und alle die Stars, alle KünstlerInnen, die in dieser Zeit nach West-Berlin kamen, warum auch immer, die fanden dann auch immer den Weg zu uns. Wir waren einfach eine In-Adresse und wer was in Berlin erleben wollte, was Außergewöhnliches, ne, der ist eben zu Romy Haag gegangen. Das war die Atmosphäre, diese offene Atmosphäre in dem Lokal. Und es war natürlich auch die Show, klar, die hat angezogen. Und das ganze, diese ganze Mischung, eben auch diese Publikumsmischung, diese Mischung von Durchschnittsmenschen und Promis, die da ganz selbstverständlich reinkamen, das machte das aus, diese wunderbare Stimmung damals.
Sie beschreiben das auch wirklich spannend und farbig und schön und man liest es und denkt wow, wow, wow. Und dann kommt aber plötzlich ein radikaler Wechsel. Ich verließ die Nacht und eroberte den Tag, heißt es dann. Sie machten eine Ausbildung zur Stenokontoristin, wie das damals noch hieß, wurden also so das, was man früher Sekretärin genannt hat, Steno, Maschinenschreibe, Diktat, ganz bürgerlich in einer Firma. Warum wollten Sie denn plötzlich dieses Leben?
Ja, na, Sie müssen sich so vorstellen, das Nachtleben war für uns Transfrauen praktisch ein, ja, es gab kaum andere Berufsmöglichkeiten. Wir hatten in den 70er Jahren, da wir also keine Namens-, keine Personenstandsänderung machen konnten, unsere Papiere nicht ändern konnten, haben wir also immer eine Existenz sozusagen behauptet, die wir nicht schwarz auf weiß belegen konnten. Das heißt, wir waren von der freien Berufswahl im Grunde ausgeschlossen. Und das Nachtleben war für uns, für die meisten von uns, die einzige Möglichkeit, überhaupt zu existieren. Das muss man auch mal sagen. Wir waren zum Beispiel für Arbeitsämter überhaupt nicht akzeptabel. Wir waren nicht vermittelt, als nicht vermittelbar. Kriegt nicht mal sozusagen Arbeitslosenunterstützung. Also das muss man immer noch im Hinterkopf behalten. Und aber dieses Nachtleben, ich habe ja dann auch nicht nur bei Romy Haag gearbeitet, ich habe dann auch noch in der Bar gearbeitet. Also eben, es gab nichts anderes für mich. Und ich habe aber gemerkt, das hat keine Zukunft, das hat keine Perspektive. Und ich wollte wieder in ein abgesichertes, sozialversichertes Leben zurückkehren. Und das war ja auch die richtige Entscheidung, denn heute lebe ich als Rentnerin mit einer ganz ansehnlichen Rente. Mhm. Und das hätte ich, wenn ich nachts weitergearbeitet hätte, mit Sicherheit so nicht erreicht.
Aber es war ja auch noch ein anderer Wechsel damit verbunden. Plötzlich verbargen sie wieder ihre transsexuelle Identität, ja, und das dann über Jahrzehnte. Was passierte da mit Ihnen? Also Sie schreiben selbst im Buch, warum nur? Fragezeichen.
Ja, das ist, das hat mich natürlich auch beschäftigt. Warum dieser dann wieder ein Bruch? Und während ich vorher diese Sichtbarkeit von Trans ganz selbstverständlich gelebt habe. Aber ich konnte ja nicht, also das war ja dann Anfang der 80er Jahre, als ich ins sogenannte bürgerliche Leben zurückkehrte und einen ganz stinknormalen Bürojob annahm, das war 84. Ich konnte ja nicht wissen, wie meine KollegInnen auf mich reagieren würden. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, mich als Frau zu bewerben. Wir hatten inzwischen ja 81 das Transsexuellengesetz bekommen und da gab es dann diese Namensänderung in Nora. Ich hatte also einen Frauennamen. Ich konnte mich ja problemlos, auch konnte diese Umschulung problemlos machen, um wieder ins Tagleben zurückzukehren und fand auch ganz mühelos Jobs. Aber ich wusste eben nicht, wie reagieren die Menschen um mich herum. Was haben die Probleme dann mit meiner Transweiblichkeit? Und ich wollte vor allem nicht die tolerierte Ausnahme sein. Mhm. Ich wollte einfach nicht mit diesem Exotikstempel herumlaufen. Und es ist mir ja gelungen, als Frau überzeugend ins Tagleben zurückzukehren und im Berufsleben dann aktiv zu sein. Und da hatte ja die ganzen Jahrzehnte nie ein Problem. Und irgendwann wurde das daraus eine Macht der Gewohnheit. Ich habe mich halt einfach nicht geoutet und damit Punkt. Und das war's.
Aber Sie haben für Ihr Buch auch frühere Aufzeichnungen, Tagebücher und Artikel durchgesehen. Und da sind Sie auf ein Interview gestoßen, das Sie 1976 mal einer Zeitschrift gegeben haben. Und da sagen Sie in dieser Zeit ganz lapidar, ich bin weder ein Mann noch eine Frau, ich lebe eben eine dritte Möglichkeit. Einen Begriff dafür zu haben, ist überflüssig. Das ist jetzt 45 Jahre her, Frau Eckert, und heute scheint ja nicht so wichtig zu sein wie Begriffe. Ja, und es gibt so viele, dass man manchmal gar nicht mehr durchblickt. Wie nehmen Sie denn momentan so diese Diskussion von queerem Leben, wie man sozusagen den Überbegriff definiert von allem, was jetzt nicht binär, männlich, weiblich ist, wie nehmen Sie denn diese Diskussion wahr?
Ja, dadurch, dass ich also so lange fern der Community lebte, mit in einem ganz anderen Berufs- und Alltagsleben, ich habe natürlich schon einiges mitbekommen, was sich da an das, was man heute Diversität nennt, was sich da abspielt. Aber es war eben fern für mich. Und jetzt, wo ich doch in diese Community wieder eingestiegen bin, erlebe ich natürlich schon diese enorme Bandbreite an Lebensmöglichkeiten und Wirklichkeiten. Ich finde es faszinierend. Es ist für mich auch mitunter verwirrend oder auch ein Lernprozess geworden, Menschen auf die richtige Art zu erkennen, anzusprechen und ihnen gerecht zu werden. Aber ich finde es im Grunde fantastisch, dass wir heute in der Situation sind, dass tatsächlich wir das leben können, was wir leben wollen und leben, vielleicht auch leben müssen. Mitunter hat man ja gar nicht die Alternative zu entscheiden, naja, ich will das nicht, oder, sondern man lebt das, was man leben muss oder leben will. Und ich finde es fantastisch, es ist verwirrend, klar.
Sie haben sich ja auch eine ganz erfolgreiche Autorinnenexistenz aufgebaut während Ihres bürgerlichen Lebens, sind Opernkritikerin geworden für große Zeitungen, haben Bücher geschrieben und ja, dennoch über 30 Jahre lang wirklich ins Büro gegangen, haben den Brotberuf nie aufgegeben. Als Sie dann aber dann in den Ruhestand gingen, Frau Eckert, da hat es eine schöne Abschiedsfeier gegeben. Und da haben Sie sich in einer ganz rührenden Rede geoutet. Was war das für ein Moment für Sie?
Das war ein ganz fantastischer Moment. Also erstens einmal hatte ich ja schon den Entschluss gefasst, in die wieder sichtbar zu werden, sichtbar werden zu wollen als Transperson, als Transfrau. Und damit verbunden war dann doch der Entschluss, ich will auch meinen Kolleginnen, denen ich nie offiziell gesagt habe, wer und was ich bin, sagen, ich bin eine Transfrau. Und das habe ich mir gegönnt mit dieser Abschiedsfeier und mit dieser Rede. Und es war eine fantastische Situation. Also einige wussten es schon und ich wusste auch nie, was über mich geredet wird. Also es kam in diesen 36 Jahren, in denen ich in dieser Firma gearbeitet habe, nie irgendwie eine Situation, also mein Status war nie in Frage gestellt. Mhm. Und deshalb, es war ein fantastisches Erlebnis, denn ich habe berichtet, wer ich bin. Ich bin eine Transfrau und es war eine wunderbare Reaktion. Es gab nur Zustimmung.
Donnernder Applaus.
Ja, es war wirklich mit Bravos und mit Umarmung und es war eine solche Herzlichkeit. Ich war wirklich tief gerührt und dachte dann, ja, das war jetzt wirklich die letzte Möglichkeit und die beste Möglichkeit, den Menschen auch zu sagen, hey Leute, Transmenschen gehören zu euch, die gehören mit in dieses Leben, in diese Gesellschaft. Wir sind ein Teil davon und ja, wir sind wie alle nur anders. Und das ist der Punkt.
Vielen Dank, Nora Eckert, hier im Deutschlandfunk Kultur für dieses Gespräch.
Danke auch.
Alles Gute Ihnen und für Wie alle nur anders, das Buch Ein transsexuelles Leben in Berlin von Nora Eckert ist bei CH Beck erschienen mit 207 Seiten für 22 Euro.